Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder der 21. Februar. Dieser Monat hat nicht so viele Tage. Das heißt, der Februar geht auch schon wieder seinem Ende entgegen. Und ihr merkt, wie die Zeit läuft. Es ist unfassbar. Wir gehen ins fünfte Jahr mit unseren Sendungen hier und nach wie vor frisch munter, frisch rasiert, ordentlich geduscht, wohlriechend, freundlich lächelnd sitzt Andreas Popp auf diesem Platz, den er seit einigen Jahren eingenommen hat. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, und formschön sind wir auch und abwaschbar, regelmäßig unter der Dusche. So ist es halt. Und wir werden trotz alledem ein bisschen älter oder reifer. Kommen wir zum Wetter. Die Sonne scheint wieder ganz dolle. Und gestern, das ist mir richtig aufgefallen, ich hatte mit Deutschland ein paar Telefonate und ich konnte teilweise dann nicht richtig sehen, weil die Sonne so blendete und sagte, ich habe eine Sonnenbrille, die ich eben aufmache. Und dann hörte ich dann so, oh, hier ist jetzt gerade ganz doll Regen. Aber ich wünsche euch natürlich jetzt auch, dass die Sonne dann wieder durchkommt. Also der See, der ist ganz ruhig und strahlt in einem hellblau und changiert so fröhlich vor sich hin. Aber diese große weiße Schneedecke, die macht das Ganze eben halt so hell, weil das Licht ja so reflektiert. Minus 5 Grad haben wir, also ein schöner Wintertag.
Könnte es sein, dass diese hellblaue Fläche auf dem See doch auch schon mal langsam eine leichte Eisschicht sein könnte, weswegen er auch so still ruht?
Nein, nur am Rande. Also ich glaube, jetzt im Moment ist der See noch nicht geschlossen, sondern da sind nur ganz leichte so Eisflocken gewissermaßen drauf, so kleine Inseln, die sich dann irgendwann verbinden, weil der See ja auch in Bewegung ist. Aber wir haben heute eben halt Windstille und dadurch ist er sehr ruhig und er geht ja von außen nach innen, weil er nach, wo er tiefer drin ist, nämlich in dem inneren Bereich des Sees, wo der See ja sehr tief ist, da dauert es natürlich länger, bis es dann anfängt zu frieren. Aber es könnte sein, dass er noch zufriert.
Hatten wir ja schon hier, ja. Also den zugefrorenen See. Und in ganz früheren Zeiten, hast du gesagt, sind die Menschen in einem ganz besonders starken Winter sogar mit ihren Pickups über den See gefahren.
Das kann schon mal sein, wenn es so richtig knackekalt ist, dass man dann mit den Autos sogar auf dem See fahren kann. Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Ich habe da einen unglaublichen Respekt irgendwie vor dem Einbrechen in das Eis, auch wenn es ganz dick ist. Aber es ist tatsächlich so schon gewesen.
So, und jetzt wisst ihr wieder, was hier alles los ist. Und wir können endlich in die Nachrichtenlage gehen. Da ist wieder einiges los. Wir wollen heute auch über Deutschland interne Entwicklungen sprechen, zum Beispiel das berühmte Potsdamer Treffen, worüber Korrektiv empört berichtet hatte und der Welt mitgeteilt hat, da sitzen ganz schlimme rechte Nazis, die also deutsche Staatsbürger mit deutschem Pass ausweisen wollen und zwar sofort. Es war von Deportation die Rede. Die Mainstreamer, die Hofberichterstatter hatten das alles aufgenommen. Mindestens genauso empört und mit Schaum vor dem Mund ist in kurzer Zeit eine neue Stimmung im Land entfacht worden, die ein bisschen vor sich hingeschlummert hatte. Und jetzt wusste man, es gibt ganz furchtbare rechte Nazis, die unschuldige Menschen aus dem Land schmeißen wollen. Und Korrektiv hatte eben, naja, mit Wanzen und mit Abhörgeräten, ob die jetzt in der Armbanduhr oder im Kugelschreiber gesteckt haben, who knows, haben die also auf jeden Fall aufgedeckt. Enthüllungsskandal. Was dazu geführt hat, dass Nancy Faeser als Innenministerin, Olaf Scholz als Kanzler und viele andere der Ampelregierung gesagt haben, Gesetze, Gesetze, jetzt müssen Gesetze her, endlich müssen wir was tun gegen rechts und das werden wir. Und Nancy Faeser und Lisa Paus als Familienministerin sind da kurze Zeit später als Duo Infernale aufgetreten, Andreas, und haben gesagt, so. Und jetzt geht's hier nämlich rund. Und hier mit von wegen Fake News und freie Meinungsäußerung, das lassen wir nicht mehr zu. Wir kommen gleich zu der aktuellen Korrektivlage, Andreas. Das war ja eine Entwicklung hier in den letzten Wochen, die das Land wirklich umgekrempelt hat und das Denken vieler Menschen massiv beeinflusst.
Naja, heute haben wir ja schon längst herausbekommen, dass es um einen Kollektivismus geht. Das bedeutet, hier gab es ja einen langen gelegten Plan offenbar. Wir wissen ja, dass vor dieser besagten sogenannten Potsdam-Konferenz, die man übrigens ganz offiziell im Internet nachlesen konnte, auch im Vorfeld, es war keine öffentliche, aber sie war schon längst nicht geheim. Aber man wusste eben halt, dass Herr Haldenwang dort vom Bundesverfassungsschutz offenbar eine große Rolle im Vorfeld spielte, um dort schon die Drähte zu ziehen. Der Herr Bundeskanzler Scholz sich persönlich mit Korrektivmitarbeitern getroffen hatte, um diese gesamte Sache da zu inszenieren. Schon im Vorfeld, bevor diese ganze Veranstaltung, diese normale Treffensveranstaltung überhaupt stattfand, und zwar ganz offen, aber eben halt nicht öffentlich. Und geheime Konferenzen laufen komplett anders ab und mit Sicherheit nicht so. Naja, und dann eben halt auch dieser Startschuss für den Kollektivismus. Man muss ja einfach wissen, dass die linksfaschistoiden Strukturen, das hatten wir ja schon immer, gewissermaßen das Primat des Kollektivs bedienen. Das bedeutet also, das Kollektiv ist letztendlich das, was in Gang gebracht werden soll. Der Individualist gehört ja eher zum rechten Spektrum, der freidenkende Mensch, während zum linken Spektrum gehören mehr oder weniger gehört ein dumpfer Kollektivismus, der gebaut wird. Die Leute gehen auf die Straße und grölen gegen rechts. Ganz einfach so. Und das ist eben halt auch der Unterschied zwischen links und rechts. Und das haben wir hier so in einer sehr feinen Form hier und auch eine wirkliche wissenschaftliche Analyse würde sich hier abwandeln lassen. Auch, was ist eigentlich Faschismus, was ist Kollektivismus und wie funktioniert das? Und genau diese bilderbuchmäßigen Maßnahmen, die werden hier quasi komplett bedient. Leider ist das Bildungsniveau in Europa so runter, dass es kaum noch einer nachvollziehen kann.
Ja, und es hatte sich jetzt also in den öffentlichen Meinungen manifestiert, dass bei der AfD, denn auch AfD-Vertreter waren privat bei dieser Veranstaltung, aber auch Anwälte, die inzwischen eidesstattliche Versicherungen vorgelegt haben, CDU-Parteimitglieder waren dabei. Das heißt, also es war wieder ein geheimes Treffen, noch hatte es irgendwelche Maßnahmen als Vorkehrung, dass das nicht an die Öffentlichkeit dringen dürfte. Aber Korrektiv hatte eben eine Riesengeschichte gemacht daraus. Die hatten etwas aufgebauscht, die hatten aus einer kleinen Mücke einen Riesenelefanten gemacht, der generalstabsmäßig von den Medien Hofberichterstattern aufgenommen wurde und eben tatsächlich die Stimmung im Land extrem angeheizt hatte. Viele Hunderttausende sind auf die Straße gegangen. Jetzt können wir endlich was für das Land tun. Wir demonstrieren gegen rechts. Da gibt es spannende Straßenumfragen, wo diese protestierenden Menschen befragt wurden, gegen was konkret seid ihr eigentlich? Und könnt ihr uns das mal erklären? Und die allerwenigsten wussten, um was es eigentlich wirklich ging.
Das ist der Unterschied. Links ist kollektivistisch dumpf. Die wissen meistens gar nicht, worum es geht. Die sogenannten rechten Spektren, ich rede nicht von Rechtsextremen, sondern die rechten Denker, die Freidenker, die Rechtsintellektuellen von mir aus auch, die haben individuelle Meinungen, die streiten sich auch untereinander, miteinander, während der linke Kollektivismus eben halt einseitig ist. Und das ist so richtig eine pauschale im Prinzip Herüberschiebung der Menschen in eine Masse. Der Individualist soll abgeschafft werden. Das merkt man sehr deutlich. Und was Korrektiv hier gar nicht mal gemacht hat aus meiner Sicht, ist das Ganze aufzubauschen, sondern ich habe das Gefühl, hier ist ein lang gehegter Plan, etwas zu suchen, was man dann nutzen kann, um es dann vermeintlich aufbauschend wirken zu lassen. Nach dem Motto, zufällig haben wir mitbekommen, dass da eine solche Sitzung, wo übrigens mehr CDU-Mitglieder waren als AfD-Mitglieder, an der Stelle sollte das auch nochmal gesagt werden, und ein Verfassungsjurist dabei war. Also nicht irgendetwas, sondern man hat hier offenbar gezielt einen Punkt gesucht, das war wahrscheinlich diese Besprechung, dieses Treffen von Freidenkern, die gesagt haben, wir wollen uns über ein Thema austauschen, mit mehreren Themen sogar, um dann dieses Ding dann quasi richtig generalstabmäßig hochzupushen, um daraus dann diese kollektive, stumpfe Linksstruktur zu stimulieren, die dann auf die Straße gehen gegen rechts. Und wenn man die dann fragt, wogegen sind sie eigentlich, dann wissen sie das natürlich nicht, weil sie haben ja keine Ahnung. Wenn ich immer wieder mal gefragt habe, erklär mir mal ganz konkret, was hat denn der und der gesagt? Worum geht es eigentlich? Ganz konkret, da kommt nichts außer Mundgeruch. Und das ist eben halt das Typische für diesen Linkskollektivismus.
Wie du es doch immer wieder auf den Punkt bringst mit deinen Beschreibungen. Ganz genau so ist es. Ja, auf jeden Fall. Der Welt Online liegt jetzt ein 47-seitiges Dokument vor und über diese Causa berichtet jetzt Apollo News. Und dieses Dokument stammt von Korrektivanwalt Thorsten Feldmann und der trifft in diesem Papier unter anderem die brisante Aussage in der Recherche, in der enthüllten Geheimrecherche von Korrektiv, sei nie die Rede davon gewesen, die Teilnehmer des Treffens hätten Pläne geschmiedet, unmittelbar und sofort deutsche Staatsbürger mit deutschem Pass auszuweisen. Und da gibt es ja auch Journalisten bei Korrektiv, die also auch eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben, aber immer beteuert haben, dass das alles stimmt, was sie geschrieben haben. Jetzt aber sagt der Anwalt plötzlich etwas anderes. Und es ist ganz gezielt der Eindruck entstanden, und der sollte wohl von Seiten Korrektivs entstehen, dass eben dieses Portal enthüllt habe, die Teilnehmer des Treffens wollten potenziell alle Deutschen mit Migrationshintergrund abschieben. Und Apollo News schreibt, diese vermeintliche Enthüllung traf auf großes Entsetzen, wurde in den Medien vielfach zitiert. Korrektiv hatte die zahlreichen Medienberichte über die eigene Recherche nicht richtig gestellt, obwohl der Anwalt des Medienhauses genau das jetzt revidiert. Ich freue mich schon auf die Richtigstellung bei Tagesschau und bei heute.
Aber selbst wenn es richtig gestellt wird, das interessiert die Menschen ja, die kollektiv abgerichtet sind, eben halt in dieser linken Stumpfheit, interessiert die gar nicht mehr. Weil sie haben es einfach mal gehört, die Medien bringen in Riesenschlagzeilen eine Fake News nach der anderen, nehmen es dann irgendwann wieder ein bisschen dezent zurück auf Seite 4. Selbst wenn sie es groß machen, interessiert es keinen mehr. Wenn ich ein Bild zeichne, zum Beispiel auch indem ich sage, irgendjemand hat etwas nicht gemacht. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich glaube nicht, dass Nancy Faeser beispielsweise heimlich als Putin-Agent argumentiert hier in Deutschland und durch Putin eingeschleust ist. In dem Moment verursache ich schon ein Bild, nämlich zwischen Putin und Faeser, dass sie in irgendeiner Form zusammenhängen. Und wenn ich das Wort nicht damit reinbringe, ich glaube das nicht, dass es so ist, das kann das Gehirn in dem Moment gar nicht wahrnehmen, sondern sieht nur den Sachverhalt, oh, da gibt es doch irgendwas mit Putin und mit Faeser beispielsweise. Und so kann man natürlich auch genau diese Manipulation der Menschen steuern. Und je linker man ist, desto einfacher geht es, weil Linke in der Individualität weitgehend enteignet sind, um sie in ein Kollektiv zu überführen. Die Sowjetunion war zum Beispiel ein ganz klar linkes Kollektiv, das haben wir ja gesehen. Da geht es immer um die gemeinsame Sache. Und dann in der DDR hieß es sogar, die Partei hat immer recht. Das sind alles kollektivistische Maßnahmen. Und jeder, der individuell denkt, also mehr zum rechten Spektrum gehört, Freidenker ist, eigenverantwortlich denkt, der steht dann natürlich vor und kann es irgendwie kaum zuordnen, wie Menschen sich so wie eine Hammelherde quasi steuern lassen.
Ja, ganz genau so ist es. Und man wird wahrscheinlich jetzt beobachten, ist so meine Annahme, dass dieses Thema, dieses Potsdam-Treffen, die Enthüllung, dass das auf einmal weg ist, klar, aus der Öffentlichkeit, verschwunden, verdampft, wie eine große Wasserblase. Und aus meiner Sicht, Andreas, was vielleicht noch gesagt werden muss an der Stelle, ist, dass die freien Medien wie Apollo News, wie News von Julian Reichelt, wie Tichys Einblick, auch wie Reitschuster und viele andere, eben doch durch diese hartnäckigen Recherchen große Erfolge verbuchen. Dass eben so ein Riesenplan, wenn es denn einer war, aufgeflogen ist, dass ein Kanzler, dass Regierungsmitglieder, dass der Verfassungsschutz an einer solchen Geschichte mitstricken, damit das Innenministerium härtere Gesetze erlassen kann, um damit aber auch eben die Menschen im Land auf die Seite zu bekommen, dass die das dann auch akzeptieren. Und da muss ich einfach sagen, großes Lob an die freien Medien.
Absolut. Und wenn wir kennen ja auch aus der Erfahrung der DDR oder der Sowjetunion, das war damals noch zu einer Zeit, als IT also die ganze elektronische Informationstechnologie überhaupt noch nicht so weit entwickelt war. Und da haben sich diese ganzen Systeme des Kollektivismus natürlich ganz lange gehalten. Und das ist der Unterschied gegenüber heute, denn wir sehen ja, dass der individuelle Maßstab, die Individualität ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen und Kollektive sind immer nur kurzfristig zu machen. Ich denke da an zum Beispiel China. In China hat man gesagt, es gibt nur noch eine einheitliche Menschenmasse, das ist unter Mao gewesen damals, Mao Zedong, und der hat dann zum Beispiel gesagt, okay, alle in einem Betrieb, ob Fabrikdirektor oder kleinster Arbeiter, haben alle einen grauen Overall an, sodass man nicht mehr unterscheiden konnte, wer ist in welcher Position. Bis man dann festgestellt hatte, man wusste nicht mal, wer ist denn jetzt Chef, wer ist Mitarbeiter, wer ist eigentlich führend, wer ist weisungsgebunden und so weiter. Dann hat man Folgendes gemacht, man hat dann verschiedene Grautöne eingeführt. Das heißt, der Vorarbeiter hatte einen etwas anderen Grauton in seinem Overall als der andere und der Direktor noch einen anderen Grauton. Man hat also lediglich die Feinheiten der Farben nicht mehr so stark unterscheiden lassen zwischen schwarzem Anzugträger und Blaumann beispielsweise, aber unterm Strich gesehen wieder diese Trennung gehabt. Und die Menschen, die sind eben halt auf dem Trip, individuell sein zu wollen. Und wenn man sich anguckt zu DDR-Zeiten, als alle einen grauen Trabi hatten als Auto, dann gab es einige, die hatten dann aus Westdeutschland einen GTX oder Aral-Aufkleber hinten drauf, um sich die Individualität zu geben. Und in diesen kleinen Eigenschaften merkt man eben halt, wie doch dann letztendlich auch die Kollektive schnell zerbrechen können. Das ist eine gute Situation und da haben Apollo und Muse und wie sie alle heißen natürlich einen hervorragenden Arbeitsplatz, um das eben halt auch abzuschaffen.
Wir bemühen uns, die Dinge hier weiterzugeben. Ihr wisst, wir sind nicht die Nachrichtenportal-Experten, indem wir hier Nachrichten selber schreiben, sondern wir geben viele Entwicklungen einfach wieder hier in diesem Podcast, besprechen sie. Andreas persönliche Meinung kommt damit hinein, wie er die Dinge einschätzt. Er hat ja einen großzügigeren Blick auf die Dinge, also weiter von oben aus dem Weitwinkel, als viele andere, die nun mitten in diesem Nachrichtengeschäft sitzen, in diesem Wust. Und das ist das, was wir hier versuchen. Und offenbar scheint ja auch die Arbeit der freien Medien doch langsam hin und wieder mal abzufärben auf den Mainstream. Heute hat zum Beispiel der Nordkurier, das ist jetzt nicht unbedingt ein freies Medium, sondern kann man dem Mainstream zuordnen, die haben über Korrektiv einen Bericht veröffentlicht. Die Überschrift lautet: Unabhängige Journalisten, 2,5 Millionen Euro Steuergeld für Korrektiv. Und sie berichten darüber, dass eben diese 2,5 Millionen Euro an Korrektiv aus Steuergeldern bezahlt wurden. Allein aus dem Bundeshaushalt, heißt es hier, strich das nach eigenen Angaben unabhängige Journalismusportal mehr als 1,2 Millionen ein. Zu den größten Finanzierungsposten des Rechercheportals gehören die Zuschüsse aus der im Bundesinnenministerium angesiedelten Bundeszentrale für politische Bildung. Da sind alleine fast 400.000 Euro in die Korrektivkassen geflossen. So, und wir haben gerade den Link ja hergestellt zu Frau Faeser als Chefin des Innenministeriums. Das heißt, Andreas, hier wird deutlich, sie finanziert die Organisationen und überschüttet sie mit Geld, die ihr dann als Steigbügelhalter neue Gesetze ermöglichen, und zwar zur Kontrolle und Überwachung der Menschen.
Ja, und genau so versuche ich auch, die Nachrichtenlage zu ermitteln. Und ich gebe dann öfters mal ein, einfach unter eine Suchmaschine, meinetwegen Google von mir aus, und da schreibe ich dann rein: Nancy Faeser Armbinde. So, und dann lasse ich mir die Fotos aufrufen. Und dann ziehe ich mir mal ein Foto von Nancy Faeser dort in Katar damals, wo sie mit der Armbinde dort gestanden habe, und lasse nur dieses Bild von Frau Faeser mit der Armbinde auf mich wirken. Armbindenpolitiker in Deutschland sind mir wirklich suspekt, muss ich ganz klar sagen. Und dann gleiche ich das Ganze eben halt ab mit der Nachricht zum Beispiel, dass diese Armbindenfaeser meinetwegen Korrektiv finanziert. Und dann bekomme ich natürlich ein ganz anderes Bild auch von dieser gesamten Hintergrund in den Medien, das Milieu, was sich mir da plötzlich auftut. Und spätestens dann kann man auch relativ schnell erkennen, wow, wenn man dann die sachlichen Dinge einfach mal zusammenbaut, dann kommt man natürlich auch zu wirklichen Ergebnissen.
Genau, das heißt, bitte nicht nur Mainstream-Medien aufnehmen, verdauen und zufrieden vor sich hin murmeln, ja, so ist es, sondern selbst prüfen. Selber sich mal auf die Suche machen, mal eine Recherche zu machen, vielleicht auch die Intuition zu befragen, indem man, wie du gerade sagst, ein paar Fotos anschaut. Was offenbart sich mir? Wie wirkt jemand auf mich? Ja. Also, das sind immer wieder die spannenden Exkurse, die man vornehmen kann, um sich selber in den richtigen Weg zu bringen. Andreas, gestern Abend, wir haben da noch zusammengesessen mit Freunden, auf einmal knall, boing, zack, die Werteunion von Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsident, war vor wenigen Tagen gegründet worden. Markus Krall, der Unternehmer und Freidenker, ja, da gab es so ein bisschen Sand im Getriebe, aber ja, es hieß dann irgendwann, er ist dabei. Und gestern Abend hat er das Mandat sofort wieder niedergelegt, obwohl er gar keins hatte, und hat jetzt auch sich umfangreich geäußert, warum er aus der Werteunion schon wieder ausgetreten ist. Und bevor wir ganz kurz, wir wollen ja gar nicht zu viel drüber reden, denn es ist gar nicht so einfach, da jetzt durchzublicken. Max Otte ist auch gestern Abend dann ausgetreten. Und das Ganze scheint mir wirklich eine unglückliche Entwicklung genommen zu haben, die vielleicht von allen Seiten so wirklich nicht beabsichtigt worden zu sein scheint.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, hier ist es eine ziemlich kritische Situation. Was jetzt mich gestern am meisten erschrocken hat, war gar nicht mal diese Konsequenz, die Herr Krall gezogen hat. Ich habe da seine Aussagen nachvollziehen können. Ich habe die Aussagen von Herrn Otte nachvollziehen können. Ich habe mir dann angesehen, wie Herr Maaßen dann reagierte in einer ersten Stellungnahme beispielsweise auf diesem Werteunion Kanal dann beispielsweise, und ich habe festgestellt, da sind viele Missverständnisse, unterschiedliche Eigenschaften, die hier eine Rolle spielen. Was mich am meisten geschockt hat, war diese Sensationsgeilheit, Entschuldigung, von vielen Möchtegern-Journalisten, die sofort Minuten-Interviews reingebracht haben und dann sofort ihrer Meinung kundgetan haben. Und das ist dann eine mehr Selbstdarstellung, die eher zu Lasten der gesamten alternativen Szene gehen könnte, als dass man das vielleicht erst einmal sacken lässt. Ich bin auch nicht glücklich über diese Situation. Ich bin sehr froh darüber, dass wir sowohl Herrn Krall als auch Herrn Maaßen bei uns auf unserem Kongress haben und wir diese Themen in einer sachlichen Art versuchen, einmal auseinanderzunehmen. Aber bevor man so pauschal wild blind draufhaut, so wie ich das gestern gesehen habe in vielen Selbstdarstellern-Videos, wo man das Gefühl hat, es geht ihnen wirklich nur noch um die Klicks, und da ist ihnen dann auch egal, ob es dann im Prinzip der alternativen Szene schadet oder nicht. Ich muss sagen, ich warte jetzt erst einmal darauf, bis die Zusammenhänge klarer werden, worum es eigentlich geht. Sind es Missverständnisse? Welcher Art? Sind es charakterliche Unterschiede beispielsweise? Welche Seiten sind Verständnis nachvollziehbar? Aber ich denke, der Zeitpunkt ist noch nicht reif genug, um jetzt in einem wilden Selbstzerstörungsprozess die gesamten Szenen im Prinzip gegen die Wand zu nageln.
Eins ist klar, nützen tut's den Freidenkern nicht viel. Es ist eigentlich eher schade, dass gleich zu Beginn dann ja ein solches Zerwürfnis offenbar wird. Wir wollen mal ganz kurz in ein paar Gründe, bei X hat er jetzt veröffentlicht, welche Gründe für ihn maßgeblich gewesen sind, die ihn zu dieser, ja, von Markus Krall. Und er sagt, was hat mich denn zu diesem drastischen Schritt bewogen? Grund 1, der Vorstand der Werteunion, also auch Hans-Georg Maaßen, möchte in seiner Mehrheit eine Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Partei. Man möchte diejenigen einsammeln, die mit Entsetzen auf die aktuelle Politik blicken. Und etwas weiter später sagt er, aber man möchte dabei programmatisch möglichst unverbindlich bleiben, weil man sich in einem Anfall von Größenwahn schon als neue Volkspartei sieht. Andreas, Maaßen ist ja selber lange CDU-Mitglied gewesen. Viele, die da reingegangen sind, sind ehemalige CDU-Mitglieder und Wähler. Und Könnte es einfach sein, ich stelle die Frage wirklich als offene Frage, dass Hans-Georg Maaßen, der ja lange auch Präsident des Verfassungsschutzes war, der also, wenn man salopp sagen will, eine Art Apparatschik im System ja lange selbst gewesen ist. Kann es sein, dass davon einfach ein paar Wesensarten anhaften, die ihn vielleicht hindern könnten, du merkst, wie vorsichtig ich bin, daran mal wie Krall beispielsweise eine ganz klare, sehr freie Meinungsäußerung von sich zu geben?
Naja, wir haben zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Es ist tatsächlich so, Herr Maaßen ist erstens Jurist, zweitens er ist Verwaltungsbeamter. Drittens, er hat eine Karriere gemacht in Ministerien bis hin zum Bundesverfassungsschutz. Das heißt, hier sind eine ganz andere Biografie, die auf einen Menschen wirkt, als jetzt Markus Krall. Markus Krall.
Darf ich ganz kurz sagen, das kann ja auch, wenn man in so ein Parteiengeflecht rein will, kann das ja von Vorteil sein, wenn man diese Strukturen gut kennt.
Naja, ich glaube mal, Herr Maaßen war ja zwar CDU-Mitglied, aber er war meines Wissens eben halt auch jetzt kein wirklich auffällig politischer, aktiver Mensch. Er war vor allem im Rahmen seiner Bundesverfassungsschutzbehörde, zumindest sind das meine mir bekannten Informationen. Ich habe mich da nicht so auseinandergesetzt. Auf jeden Fall sind das alles sehr klare juristische Strukturen. So, da sind jetzt Welten, die aufeinander prallen. Jetzt auf der anderen Seite Markus Krall, hervorragender Ökonom, völliger Freidenker, hat sich niemals irgendwo anpassen lassen, obwohl er ja in großen Unternehmensberatungen natürlich auch in gewissen Richtungen gehalten werden musste, denn sonst kriegt man Probleme. Aber er ist natürlich jemand, der sein Freidenkertum hervortut. Und er hat sich natürlich auch immer mehr freigemacht. Er hat sich ja in den letzten Jahren auch ganz stark geändert. Er war vor wenigen Jahren noch wesentlich vorsichtiger in seinen Aussagen. Da war er der brillante rhetorische Wissenschaftler, der auch nicht zu stark nach außen getreten ist mit persönlichen Meinungen. Aber mittlerweile ist es natürlich so, dass er sieht, dass das Land gegen die Wand genagelt wird. Und das spielen auch Emotionen eine Rolle. Und ich schätze Herrn Krall wirklich sehr. Und dass er da so geradlinig jetzt reagiert, ist es ja nicht das erste Mal, dass es zwischen Maaßen und ihm da gewisse Probleme gegeben hatte. Das war ja im Dezember 23 auch, als Herr Maaßen da ziemlich deutlich gemacht hat, dass Herr Krall ja doch öfters mal so übers Ziel hinausschießt und so weiter. Und da wird es dann eben halt wirklich ein bisschen kritisch. Ich habe eins festgestellt. Wichtig ist, dass an diesen Kanten immer wieder eine Kommunikation stattfinden muss. Und Brücken abbrechen geht wesentlich schneller, als neue Brücken zu bauen. Und an dieser Stelle möchte ich eben halt sagen, in diesen gerade mal jetzt den letzten 24 Stunden, wo das passiert ist, jetzt zu starke Entscheidungen daraus abzuleiten, ist natürlich vielleicht auch nicht ganz einfach. Nun kenne ich natürlich nicht alle Informationen.
Also ich will auch vielleicht noch was anfügen. Du sagst, Herr Maaßen sei nicht besonders in Erscheinung getreten. Das sehe ich anders. Maaßen war derjenige, der 2016 als Angela Merkel Türen und Tore weit aufgerissen hat und alles reingelassen hatte, was Beine hatte, hatte er gewarnt als Präsident des Verfassungsschutzes und hat gesagt, die Gefahren, dass Terroristen sich da runtermischen, sind immens. Und er hat natürlich gesagt, die Grenzen dürfen nicht so weit aufgerissen werden, was eventuell, ist nur eine Vermutung von mir, ihn irgendwann dieses Amt auch gekostet hat. Denn er hat sich da aus meiner Sicht sehr weit zum Wohle Deutschlands, der Bürger, des Volkes herausgewagt.
Ja, das stimmt, aber es genau ab diesem Zeitpunkt ging das los und das sehe ich jetzt schon so ein bisschen als die neuere Zeit, die sich entwickelt hatte, weil 2015 Frau Merkel gesagt hat, die Grenzen werden jetzt dicht freigemacht, das wird es nicht mehr stattfinden und von diesem Moment ist das Land quasi aufgegeben worden und was natürlich entscheidend war, dass Herr Maaßen natürlich sich auch gegen die Hetzjagden damals, ich glaube in Dresden war das oder wo war das? Nee, in Dresden war das nicht, in Chemnitz, glaube ich, in Chemnitz ausgesprochen hat und hat gesagt, das hat es nie gegeben. Und offensichtlich hat es das ja auch nicht. Und wir sollten all diese Dinge, die er da auch gebracht hat, jetzt nicht in Bausch und Bogen platt machen und sagen, weil er jetzt irgendwelche Aussagen gemacht hat, ist jetzt alles falsch, was er getan hat. Das ist dann einfach ein bisschen zu einfach.
Also, Markus Krall spricht hier in dieser Stellungnahme, die haben wir auch eingestellt, natürlich auch darüber, dass er war bei der Parteigründung nicht dabei, wäre er offenbar gerne gewesen, hat sich also als nicht erwünscht gefühlt. Und ja, das sind natürlich so Dinge, die dann Sand ins Getriebe bringen, das ist auch klar. Und er sagt, er habe eben, das war auch einer der Gründe, keine Lust, gemachte Zusagen immer wieder mit Konflikten durchsetzen zu müssen. Also er spricht eben über die Frage des Rechts der Mitglieder des Werteunion-Vereins auf Beitritt in die Werteunion-Partei, wenn sie das wollen. Und diese Zusage, das hat, glaube ich, doch einige Menschen, die in dem Verein gewesen sind, aufmerken lassen zumindest. Diese Zusage wurde den kritisch nachfragenden Mitgliedern auf der Hauptversammlung in Erfurt verbindlich gemacht, schreibt Krall. Dann schreibt man eine Gründungssatzung, die das Gegenteil besagt und eine 15-monatige Wartefrist für alle Eintritte festlegt, ohne klarzustellen, dass das für die bisherigen Mitglieder des Vereins nicht gilt. Und er habe wohl dagegen protestiert, aber hat eigentlich da auch wenig Resonanz erhalten. Da hat er sich offenbar geärgert.
Natürlich hat er sich geärgert und ich verstehe das ja auch. Also unterm Strich gesehen habe ich natürlich auch einige von den Mails bekommen, wo Leute sich wirklich drüber aufgeregt haben, über diese Dinge, die offenbar nicht abgesprochen werden worden sein sollen, wie auch immer das gewesen ist. Unterm Strich gesehen sehen wir eines. Die Parteiendemokratie ist ein ganz großes Problem, weil es geht überhaupt nicht mehr um das Thema der Bundesrepublik, es geht nicht um das Thema der Menschen, es geht nicht um die Zukunft Deutschland, sondern es geht jetzt um viele Eigendarstellungen, Kommunikationsprobleme und vor allem wird deutlich, warum das Parteiensystem insgesamt auf Dauer nicht funktionieren kann. Denn letztendlich hat die Partei ja nur eine Aufgabe und das ist zu wachsen und größer zu werden und ansonsten überhaupt keine Maßnahmen einzusetzen, die den Menschen letztendlich dienen. Und das ist wieder so ein typisches Zeichen dafür, wie kritisch man mit den Parteien umgehen muss. Aber wir haben nun einmal das System im Moment und es ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig, auch da den richtigen Weg zu finden. Welche Möglichkeit haben wir jetzt, wo Deutschland quasi ökonomisch in Flammen steht, um das mal vielleicht so als Bild darzustellen, um jetzt irgendwie zu löschen mit den bisherigen Mitteln oder ob wir jetzt sagen, eben halt, wir machen jetzt Grunddiskussionen im Prinzip, wie müsste eigentlich eine andere Gesellschaft aussehen? Das ist so ziemlich der Punkt, vor dem wir jetzt stehen. Es ist ein Dilemma ein bisschen.
Mir kommt dieses Parteiensystem vor wie das System der Öffentlich-Rechtlichen, zu dem ich ja lange gehört habe. Ja. Da gibt es ganz gute Sachen und dann gibt es aber vor allem immer größere Unfreiheit, weil du einfach die Dinge, die du selber wichtig und richtig findest, überhaupt nicht mehr umsetzen kannst, weil du an so einen Wasserkopf gerätst, der dir 1000 Vorschriften macht und argumentiert, warum das alles nicht mehr geht. Das erscheint mir wie so ein schwerfälliger Apparat, diese Parteien. Und eventuell könnte es ja sein, ich frage das und wir werden das besprechen im Kongress. Das ist natürlich hochspannend. Ja. Du wirst Markus Krall interviewen, ich werde Hans-Georg Maaßen interviewen. Mhm. Da werden wir uns natürlich auch vorher zusammensetzen und ein bisschen abstimmen müssen, wie wir da verfahren. Aber vor allem möchten wir eben da wirklich nah hineinleuchten. Und für mich ist wichtig, auch den Menschen hinter diesen Entscheidungen näher kennenzulernen. Und das ist ja bei Maaßen gar nicht so einfach, weil der hat ja ein sehr freundliches, ich finde sehr ausgeglichenes Pokerface, wo du überhaupt nicht dahinter gucken kannst. Was denkt der Mann jetzt eigentlich? Was denkt er wirklich? Und ich habe nicht den Anspruch, dass ich das aufbrechen kann, natürlich in einem solchen Interview, aber ihm auf jeden Fall da ein bisschen näher auf die Pelle zu rücken. Da habe ich große Lust. Ja, also auf jeden Fall, lest euch das durch, wenn euch das interessiert, was Markus Krall da platziert hat bei Twitter oder jetzt X. Und vielleicht noch in eigener Sache. Wir sind ja wirklich jetzt so langsam, kommen wir ins Finale der Vorbereitungen unseres Podcastes. Und
Kongresses.
Ach, unseres Kongresses. Ja, aber da ich jetzt auf den Podcast Bezug nehme, jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn der andere zu schnell denkt und davon galoppiert. Zum Glück passt der Andreas auf mich auf. Ich danke dir. Also, wir haben noch mal, weil es ja doch immer wieder Menschen gibt, die sagen, ja, und wir würden uns gern anmelden, aber wir haben vielleicht das Geld auch nicht oder wir müssen zusammenlegen und so. Und wir haben jetzt gesagt, da wir wirklich, also es ist plus minus jetzt der Zeitpunkt, wo es unseren Podcast stabil durch den Wandel 4 Jahre gibt, also ein echtes Jubiläum. Und seit 2020 im Frühjahr gibt es eben jeden Montag, Mittwoch und Freitag, damals war es sogar noch öfter, da war es nämlich jeden Tag, diesen Podcast mit Andreas Popp und mir. Und wir wollen jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, mit uns da auch zu feiern. Das heißt, wir haben beschlossen, den ersten 100 Hörern, die das jetzt hier hören, wir stellen das nachher auch ein, einen Preisnachlass von 20 Euro für die Teilnahme an diesem Kongress, der heißt ja Kraftvoll in den Durchbruch, zu gewähren, die einen Gutscheincode verwenden können. Das heißt, man geht auf die Seite und dann, Andreas?
Genau, dann meldet man sich ganz normal an zu einem Ticket und gibt dann einen zusätzlichen Gutscheincode ein, den ihr dort findet. Und dann bekommt ihr eben halt einen Preisnachlass. Ich finde das sehr gut. Und zwar ist es so, für die ersten 100 Teilnehmer, die dort reinkommen, und zwar ab gleich, die werden dann diesen Preisnachlass bekommen und wir freuen uns darauf.
Also wenn ihr euch da einloggt, falls ihr diese Meldung nicht findet, wie lautet der Gutscheincode, den ihr da eingeben könnt? Ihr seht das Fenster, das ist vorbereitet worden. Und zwar stabil durch den Wandel 20. Also stabil durch den Wandel durchgeschrieben, ohne irgendeine Leerzeile und die Zahl 20 direkt dran. Genau. Also das wäre das und das ist das, was wir uns überlegt haben, dass wir nochmal als vor allem wirklich mit großem Dank, weil ihr seht, wir haben doch sehr stabile Zahlen, Abonnentenzahlen und viele stehen uns ja auch bei in diesen Zeiten. Ganz ehrlich, würde, wie das bei anderen oder manch anderen Kanälen ist, auch die Zahl ständig sinken und sinken, dann ist das natürlich auch gar nicht motivierend. Und wir sind wirklich motiviert auch durch euch, durch eure Treue. Ihr seid dabei. Wir bekommen auch immer wieder aufmunternde Post von euch. Und alles in allem merken wir, dass es uns selbst ja auch gut tut, dieser Podcast.
Ja, genau. Und vor allem, trotz alledem, legen wir jetzt nicht Wert darauf, einfach nur Klickzahlen zu bekommen und neue Abonnenten, sondern wir wollen uns auch treu bleiben. Und das, was unser Ziel ist, ist ja eigentlich, beide Seiten sowohl des Mainstreams als auch der alternativen verschiedenen Richtungen, die ja eben halt individueller sind, gemeinsam dort hinzustellen, sodass der Leser, der Hörer auch hier über unseren Podcast sich dann seine eigene Meinung dann eben halt dazu machen kann. Das ist für uns also ganz entscheidend und das Ganze natürlich auch ein bisschen unter dem Aspekt der geistigen Ära. Das heißt also aus der Vogelperspektive zu beobachten, dass wir auch in der Stabilität, in der geistigen sind, mit dem Boden verbunden. Ihr wisst, dass wir eben halt Gott ausgerichtet sind. Das ist einfach so. Wir gehören aber keiner Kirche an und sind auch nicht in irgendeiner Institution, sondern wir sind einfach nur der Schöpfung gegenüber ausgerichtet, dem Licht ausgerichtet und darauf legen wir Wert. Und auch diese Dinge gehören unmittelbar zu den ganz sachlichen Dingen wie Geldpolitik, Kriegspolitik, Corona-Politik und was es alles gibt.
Ja, also es ist ja auch nicht so, dass bei unserem Kongress jetzt nur Politik gemacht wird. Nein. Denn Markus Krall und natürlich auch Hans-Georg Maaßen stehen für eine aktuelle Politik. Es ist fast wie gelenkt, dass diese großen Skandale jetzt passieren, wo wir in den Kongress hineingehen. Sondern es sind natürlich viele geistige Themen dabei. Christopher Vasey mit einem atemberaubenden Vortrag. Nadine Kleine-Bekel, die Frauenärztin aus der Schweiz, die zum Seelenarbeitsteam gehört, die wird mit mir über wirklich existenzielle Fragen, Sinn des Lebens sprechen und hat ganz einleuchtende Antworten darauf. Sam Hess, der Förster, der mit den Waldgeistern lebt und über die Wesenhaften genauso spricht wie ja, sind seine engsten Freunde, wie über Jenseitige. Und er erläutert auch in seinen Ausführungen, wie man zum Beispiel solche Störenfriede aus dem Jenseits ganz einfach wegschicken kann. Also wir haben eine breite Fläche. Wir haben natürlich auch Experten aus dem Gesundheitsbereich. Wie bleibe ich gesund? Was kann ich tun? Das Thema Angst ist ein ganz großes Thema, beziehungsweise die Bewältigung der Angst auf überhaupt nicht schwere Weise. Und zwar auf der medizinischen wie auch auf der körperlichen Ebene. Das heißt, es ist wirklich ein Kaleidoskop, eine Abbildung dessen, was wir eigentlich hier im Kanal jetzt auch seit über 4 Jahren machen und auch gerne so lange weitermachen wollen, wie wir dürfen. Also das heißt, wie wir dürfen, wir wissen ja nicht, wie lange diese ganzen Gewerke hier noch so arbeiten können, nachdem Frau Faeser sich so viele Sachen jetzt überlegt hat mit Frau Paus aus dem Familienministerium, weil sie ja Schützenhilfe von Korrektiv bekommen haben, um einfach das umzusetzen, was sie schon lange planen, nämlich Kontrolle, Überwachung. Hab bloß nicht die falsche Meinung. Jetzt gehen wir ins Ausland, Andreas. Und zwar habe ich 2 Meldungen vom Antispiegel hier vor mir von Thomas Röper. Der schreibt in der einen Meldung von gestern, Überschrift, der Westen von Kiew, fordert von Kiew eine Liste von Zielen auf dem Territorium der Russischen Föderation. Da fragt man sich, wie kommt das denn? Was heißt das denn? Die Begründung für die Zweckmäßigkeit von Angriffen gegen diese Ziele, das gibt eine Quelle, die das der russischen Nachrichtenagentur TASS mitgeteilt hat. Weiter heißt es von der Seite, die westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes verknüpfen die Fortsetzung der Lieferungen von Langstreckenraketen an die Ukraine mit der Effektivität ihres praktischen Einsatzes. Andreas, nach dem Motto, wer zahlt, schafft an oder wie?
Ja, das sieht so aus. Also man ist hier ja momentan dabei, dass man es als durchaus normal empfindet, dass der Krieg gar nicht auf ukrainischem oder ostukrainischem oder westrussischem, mittlerweile kann man das ja nicht mehr genau zuordnen, das sind ja separate Gebiete mittlerweile, die offenbar auch final jetzt so geklärt sind, aber man findet das irgendwie auch gar nicht mehr so richtig fragwürdig, dass ja militärische Angriffe von der Ukraine auf russischem Boden stattfinden. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich dabei so besonders auch erschüttert, weil das natürlich auch der Sprengstoff ist, nämlich der geistige Sprengstoff, mit dem man den gesamten Krieg natürlich nach ganz Europa ziehen kann. Und man wird ja immer mehr den Verdacht nicht los, dass es genau darum geht.
Ja, es heißt hier, die westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes verknüpfen also die Fortsetzung der Lieferungen von Langstreckenraketen an die Ukraine mit der Effektivität ihres praktischen Einsatzes. Es klingt ja auch deswegen spannend, weil, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, USA ja offenbar jetzt tatsächlich dabei sind, aus diesen Waffenlieferungen komplett auszusteigen. Begründet wird das immer, dass die Republikaner das im Kongress blockieren und nicht freigeben. Aber die Bereitschaft, eben doch auch da wirklich nichts mehr hinzuschicken, scheint bei den Demokraten auch nicht so klein zu sein. Kommen wir gleich drauf. Hier fällt einfach auf, Andreas, und diese Quelle sagt das, die hier zitiert wird, die NATO-Länder, die diese Waffen liefern, wissen sehr wohl, dass das Regime des ukrainischen Präsidenten Zelensky terroristische Methoden anwendet, indem es mit diesen Raketen zivile Objekte auf russischem Territorium beschießt und unbewaffnete russische Bürger tötet. Und von Kiew wird eben gefordert, eine Liste jetzt vorzulegen von Zielen auf russischem Territorium und die Zweckmäßigkeit von Angriffen auf diese Ziele zu begründen.
Naja, okay, und das ist genau der Punkt. Das bezieht sich wahrscheinlich jetzt auf die letzten Wochen, denn es sind ja ukrainische Raketen auf die Stadt Belgograd, das ist ja eine russische Stadt auf russischem Territorium, wo man also quasi eine Rakete in eine Parklandschaft reingejagt hatte, wodurch viele Menschen ums Leben kamen, mehrere Kinder dort, die ganz normal ihren Spaziergang dort gemacht hatten mit ihren Eltern und so weiter, mit Kinderwagen und so weiter, wirklich dann ums Leben gekommen sind. Es waren schreckliche Bilder, die wir gesehen haben. Und hier muss dann natürlich an der Stelle auch wirklich gefragt werden, wo liegt eigentlich der Sinn darin, private Bürger, private Kinder in die Luft zu sprengen und dort eben halt ihrem Schicksal sich zu überlassen, sofern sie es noch eine Zeit lang überleben. Und das sind eben halt diese Dinge, die wirklich auch in Frage gestellt werden müssen. Wir kennen ja von der westlichen Propaganda immer gleichgesinnte Bilder dann im Prinzip von dem Russen, der nämlich ähnliche Sachen dann in der Ukraine gemacht haben soll. Und das ist eben halt mittlerweile ein Problem, weil dadurch natürlich der Hass immer größer wird. Wenn nämlich Bilder existieren und die dann auch viral dann beispielsweise rumgehen, wie diese Belgograd verletzten Kinder und so weiter, die dann in der Ukraine offenbar dann in der viral rumgegangen sind und dann als Erfolg gefeiert wurden, von bestimmten, natürlich nicht von allen. Jeder, der noch ein bisschen Herz hat, der weiß, wie furchtbar das Ganze ist. Aber damit wird natürlich auch dann diese Aggression immer weiter gesteigert.
So, und die nächste Meldung, die kommt auch von Röper. Wir finden darüber, ich habe versucht, etwas zu finden, so gut wie gar nichts in den westlichen Medien. Und zwar hat sich die stellvertretende Sprecherin des Pentagons, also des Verteidigungsministeriums in USA, Sabrina Singh heißt diese Frau, gemeldet. Und die hat zum Ausdruck gebracht, dass Kiew jetzt entscheiden soll, welche Städte die Ukraine ohne amerikanische Unterstützung und Hilfe überhaupt halten kann. Also das ist natürlich eine ziemlich heftige Meldung, wenn der Antrag auf zusätzliche Mittel vom Kongress eben nicht genehmigt werden würde. Die Ukraine würde selbst entscheiden müssen, heißt es, welche Städte ihre Streitkräfte halten können, wenn die USA Kiew keine militärische Unterstützung gewähren. Und das hat sie wohl bei einer Pressekonferenz gesagt und weiter verlauten lassen: Wenn der Antrag auf zusätzliche Finanzierung durch den US-Kongress nicht bewilligt wird, dann wird die Ukraine diese Entscheidung treffen müssen, welche Städte sie mit den Ressourcen, die sie jetzt hat, halten kann und was ihre Partner dann auch weiterhin überhaupt noch liefern können.
Ich finde das ganz schön zynisch, weil die Amerikaner wissen ganz genau, dass der Krieg niemals so eskaliert wäre, wenn sie nicht dort die gesamten Waffen hingeliefert hätten. Und diese sogenannten Fragen, die man jetzt stellt, welche könntet ihr ohne unsere Hilfe noch halten, die ist ja relativ leicht zu beantworten, vermutlich gar keine. Weil letztendlich ja nicht nur Waffen verbraucht wurden aus USA, um überhaupt diesen Krieg zu eskalieren zu lassen, sondern es sind dabei ja nun auch noch um die 500.000, wahrscheinlich mehr, ukrainische Menschen, Soldaten ums Leben gebracht worden durch diese gesamten Waffensysteme. Also ich finde das so zynisch, wenn jetzt solche komischen Fragen gestellt werden, nach dem Motto, sag mal, wie weit seid ihr eigentlich in der Lage, das alleine noch hinzubekommen, nachdem man jetzt das gesamte Chaos dort angerichtet hat. Es sind für mich ganz furchtbare Dinge, die sich da am Horizont abzeichnen.
Ja, und damit kommen wir zur nächsten Meldung. Andreas, wir haben ja in den letzten Podcasts pausenlos darüber gesprochen, wie die grüne Klimapolitik in den USA zusammenbröselt. Eins ums andere Mal. Jetzt gibt es eine neue Meldung, dass US-Präsident Joe Biden, einem Zeitungsbericht zufolge, auch die gesamte Verkehrswende hin zu Elektroautos aufschieben will bzw. wohl auch muss. Wie soll das passieren? Es sei geplant, nicht mehr so scharfe Abgasgrenzwerte zu verlangen. Das meldet die New York Times unter Berufung auf Personen, die mit diesem Vorhaben vertraut sind. Von den Herstellern solle nicht mehr verlangt werden, den Verkauf von E-Autos schnell hochzufahren. Das Thema ist nämlich, und das schreibt natürlich die New York Times, die sozusagen auch Sprachrohr für die demokratische Politik ist, oder ja, im Moment wehren sie sich dagegen sogar hin und wieder, aber noch sind sie es ja auf jeden Fall. Das Thema ist eben jetzt einfach im Wahlkampf in den USA wichtig. Am Jahresende wird ein neuer Präsident gewählt. Trump macht einfach im Moment eine gute Figur, auch wenn man ihn hinten und vorne versucht zu blockieren. Die Amerikaner stehen weitgehend hinter Donald Trump. Und die großen Autohersteller in den USA, die haben sich ja schon lange zu Wort gemeldet und haben gewarnt vor Vernichtung von Arbeitsplätzen, wenn das zu schnell gehen sollte mit der Pflicht für EU für E-Autos, ähnlich eben wie in der EU. Und das sind natürlich dann doch sehr heikle Momente. Und das scheint man bei den Demokraten jetzt erkannt zu haben.
Naja, das Spannende dabei ist natürlich, dass das Ganze ganz gut passt, weil der amerikanische Autobauer sowieso schon in Schwierigkeiten war, die letzten Jahre schlicht und ergreifend aufgrund ihrer innovativen Situation. Die hängen ja noch ziemlich hinterher, wenn ich mir angucke, dass die großen amerikanischen Fahrzeuge wie Ram und so weiter oder Chevrolet in den Pickup-Bereichen mit Motorblocks arbeiten, mit 5,7 Liter V8-Maschinen. Die sind aus den 1940er Jahren, die alten Motorblocks, sehr haltbar, sehr zuverlässig, aber eben halt alles andere als günstig im Verbrauch oder effizient. Jetzt fängt man erst an, auf kleinere Maschinen, Sechszylindermaschinen umzustellen. Ich bin da ziemlich im Bilde, was diese Autogeschichte hier anbelangt. Das Interessante ist aber, man hat eines geschafft durch diese ganze Geschichte, den größten Konkurrenten, nämlich Europa und da speziell Deutschland, an die Wand zu nageln. Denn dort wird weiter auf diese Elektromobilität gesetzt. Und ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch mit einem Experten, der sich mit alternativen Kraftstoffen, auch Dieselkraftstoffen, auseinandersetzt. Und die sagen ganz eindeutig, die Zukunft gehört dem Verbrennermotor, weil der so zu bauen wäre, dass er komplett schadstofffrei gewissermaßen läuft, in keinem Verhältnis also steht zu diesen Umweltsünden, die die Elektrofahrzeuge darstellen, wenn man das mal insgesamt mal berücksichtigt, was da an Menschenrechten oder an Rohstoffen verbraucht werden oder auch CO2-Bilanz, die eigentlich unwichtig ist, aber das schiebt man ja immer gerne vor.
NTV schreibt, die USA hinken bei Elektrofahrzeugen Europa und vor allem China hinterher, wo im Januar knapp 30% der verkauften Fahrzeuge Elektroautos waren oder Plug-in-Hybride. Bei Ford zum Beispiel entfallen derzeit nur 4% der Gesamtverkäufe auf E-Autos, bei GM, also General Motors, 3%. Und das Problem für diese Marken sei die Abhängigkeit von den größten und am wenigsten effizienten Fahrzeugen, also natürlich den großen Pickups und auch den LKW-basierten SUVs. Die stehen für 46% der GM-Verkäufe und 59% bei Ford. Ähnliche Verhältnisse ja hier bei uns auch.
Richtig, und deshalb bin ich immer noch der Meinung, und deshalb setzen wir ja auch privat darauf, die Zukunft ist der Diesel, weil der Dieselmotor in der Lage ist, tatsächlich auch alle möglichen Kraftstoffe zu verbrennen, bis hin zum Abscheidefett von McDonald's-Filialen, die man damit durchheizen kann, wenn es die alten Motoren sind. Das geht durchaus. Man riecht dann zwar wie eine Pommesbude, aber die Kisten fahren. Man kann dort mit allen möglichen Ölen fahren, ob das nun auch Pflanzenöle sind und so weiter und so fort. Das heißt, diese Robustheit ist natürlich vielseitig und man hat dann immer eine gewisse Mobilität, vor allem in Notfällen. Das, was mit der Elektromobilität gemacht wird, ist ja nichts anderes, als die Leute immobil zu halten. Ganz klar, man hängt von irgendeiner Steckdose ab. Es gibt auch keine Steckdose, die man in Form eines Kanisters mit sich rumtragen kann, so wie das bei jedem Verbrenner ist. Das ist natürlich alles andere als autark oder sonst etwas in der Richtung.
Ja, und diese Meldungen überschlagen sich, die in die Richtung gehen, da wir ja von dir immer wieder auch hören, Andreas, dass bei allen, ob das bei sogenannten Impfungen, bei Klima, bei den Green Deals, immer wieder ja auch das Geld eine Rolle spielt. Wir haben vorgestern über BlackRock und über JP Morgan und so weiter gesprochen, die aus diesen ganzen ESG-Projekten aussteigen, die eben auch diesen Green Deal als Unterlage haben, weil sie merken, sie verlieren Geld ohne Ende und sehen keine Zukunft. Und darum scheint es ja zu gehen. Und ein gutes Beispiel dafür ist hier auch eine aktuelle Meldung. Das hat Eike Klima veröffentlicht, ein Portal, übrigens sehr spannend, könnt ihr mal drauf gehen. Eike, E-I-K-E, Klima. Und die haben eine Webseite, da sind sehr spannende Umweltthemen, gerade auch im Bezug auf den Green Deal zu finden. Und hier geht es jetzt um Toyota. Da hat man sich gegen reine Batterieautos entschieden und hat, so als einer der wenigen Automobilhersteller, großen Profit gemacht im letzten Geschäftsjahr. Das Unternehmen hat Ende des Geschäftsjahres im März einen Jahresgewinn von 30 Milliarden US-Dollar erzielt oder wird es erzielen im März. Und das führt man auf eine wahrscheinlich richtige Entscheidung zurück, nämlich nicht auf E-Autos zu setzen. Man hat von diesem japanischen Autogiganten von der Seite angedeutet, dass die Entscheidung, in der Fahrzeugflotte auf reinen Batterieantrieb zu verzichten und stattdessen den Schwerpunkt wenigstens auf Hybridfahrzeuge zu legen, wohl der Grund dafür gewesen ist.
Ja. Und diese Hybridgeschichte scheint ja auch nur so eine Pseudogeschichte zu sein, aber es geht zumindest in die Richtung, dass man noch einen richtigen Motor dabei hat und dann eben halt die Hybridgeschichte parallel laufen lassen kann. Ich hatte das erzählt, dass ich mir Autos geliehen hatte, beispielsweise bei Autovermietern, und das war auch ein Hybridfahrzeug, und das Auto hatte schon ein paar tausend Kilometer runter, ich glaube 6.000 oder 8.000 Kilometer, und ich wollte dann irgendwann mal diese Hybridgeschichte ausprobieren und wollte den Wagen mal elektrisch vollladen, stand dann an einer Säule, habe dann sofort gesagt, mache ich nicht, weil die wollen ja alles von einem wissen, inklusive bald einen Gesundheitsbericht, bevor man sein Auto volllädt. Das war für mich nichts. Aber dabei ist mir aufgefallen, dass eben halt das Kabel, was da hinten im Kofferraum lag, in dem Leihwagen, noch nie ausgepackt war. Das heißt, man hat dann ein Hybridfahrzeug, fährt dann auch mit hunderten Kilo schweren Batterien durch die Gegend, die mit einem Benzinmotor jetzt transportiert werden müssen, nur um zu sagen, ich habe ein Hybridfahrzeug. Und als ich den zurückgegeben habe bei dem Autohersteller, bei dem Vermieter, da hat man mir gesagt, das ist normal. Wir kaufen die Dinger nur, weil sie staatlich subventioniert werden. Damit kriegen wir irgendwelche Sonderprämien. Das übrigens wird wieder von Steuergeldern finanziert. Und die Leute, die sie dann eben halt dann irgendwann abgeben, niemals hat einer das Ding aufgeladen, und die Autos werden dann nach einigen Monaten wieder dann zum Verkauf weitergegeben, und die sind nicht ein einziges Mal geladen gewesen. Das heißt, das ist eine reine Pseudogeschichte, die hier der angeblichen Umwelt dienen sollte. Es ist lächerlich.
Ja, hier wird auch das Beispiel in dieser Meldung gebracht, dass zum Beispiel Ford hat ja den legendären Pickup F-150, der fährt ja hier auch überall rum bei uns. Und da haben die eine Elektroversion auf den Markt gebracht gehabt, und Ford war gezwungen, dieses Modell um rund 10.000 US-Dollar zu senken, weil keiner das Ding kaufen wollte. Und trotz der geringeren Kosten stehen diese Modelle bei den Händlern, weil die Verbraucher, wenn sie einen gesunden Menschenverstand haben, natürlich keine Elektrofahrzeuge mehr kaufen, weil sie wissen, das bringt eben alles nichts. Und ja, und so geht das mit allen möglichen Projekten. Hier die nächste Meldung, möchte das mit euch einfach immer wieder diskutieren und mit dir vor allem, Andreas. Diese Meldung kommt von News, und da geht es jetzt um Solarenergie, die genauso scheitert wie die Windenergie, weil alles zu teuer ist und nicht umsetzbar und nicht effizient ist. Und da gibt es einen Solarhersteller, der heißt Meyerburger. Und in dieser Meldung heißt es, niemand lobbyiert so sehr für den milliardenschweren Resilienzbonus wie der Solarhersteller Meyerburger. Der wird hier zitiert mit den Worten, her mit dem Steuergeld oder wir hauen in die USA ab. Das ist wohl eine Drohung gewesen, mit der das Unternehmen die Subvention für in Europa hergestellte Solarplatten durchdrücken will. Bemerkenswert ist aber, dass der wichtigste Aktionär des Schweizer Konzerns den Blick längst in die USA gerichtet zu haben scheint. Das ist Anton Karl, Co-Geschäftsführer der Sentis Capital. Und der hat wohl bei einem telefonischen Investoren-Meeting im Januar gesagt, wie können Sie der deutschen und der europäischen Regierung überhaupt noch vertrauen? Aus meiner Sicht als Investor bin ich weniger besorgt über Trump, weil Trump gezeigt hat, dass er sich um die Firmen in den USA kümmert. Und deswegen hat man, sieht man keine Chancen hier.
Naja, klar. Und wir sehen natürlich, dass jetzt hier bei uns die Deindustrialisierung in Europa stattfindet, während in USA die Reindustrialisierung oder der Wiederaufbau der Industrialisierung stattfindet. Und das merken wir ja auch, dass der große Konzern Exxon jetzt zum Beispiel auch gesagt hat, dass er sich jetzt mit Milliarden im Prinzip aus den Klimainvestitionen aus der EU wieder herausziehen wird. Und ganz klar mit der Argumentation, zu viel Administration. Was meint man damit? Man geht ja nur dann im Prinzip in bestimmte Gebiete rein, wie zum Beispiel diese Klimaschutzgeschichte, wenn man entsprechende Steuermotivation noch als zusätzliche Profiteinnahme bekommt. Und da gibt es dann offenbar Probleme. Also dieser gesamte Klimawahnsinn, scheitert gerade vor unseren Augen und zwar komplett und in erster Linie in Europa. Und man hat so das Gefühl, oder ich werde das Gefühl zumindest nicht los, dass es nur dafür da war, um Europa als großen Wirtschaftsstandort zu ruinieren. Und da stehen wir ja jetzt vor.
Ich möchte vielleicht noch mal auf etwas hinweisen, die Vorgespräche, die wir für den Kongress führen. Und ja, da sind ja einige Vertreter, die sich wirklich gut auskennen, wie beispielsweise Frau Dr. Brigitte Röhrig, die die Corona-Verschwörung geschrieben hat, oder auch Philipp Kruse, der Anwalt aus der Schweiz, der wirklich aktiv vorgeht gegen diesen geplanten WHO-Pandemievertrag und gegen die sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften, die wirklich hier nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, egal wer da dann dabei sein wird, die Freiheit dramatisch einschränken wird. Nicht nur die körperliche, sondern auch die Geistesfreiheit. Und bei allen Vorgesprächen, auch bei allen anderen, die ich da so durchlese, kommt eins immer wieder heraus, Andreas. Hast du gewusst, dass Deutschland, was das Durchsetzen des WHO-Pandemievertrags angeht, der Treiber ist, der entscheidende Treiber auf der ganzen Welt? Hand in Hand mit der Bill and Melinda Gates Stiftung. Und erst dann sind eigentlich die USA auch noch dran. Und das sind ja die Demokraten von Herrn Biden, die das Ganze mit unterstützen, obwohl Trump, als er noch US-Präsident war, aus diesem WHO-Pandemie-Vertrag ausgestiegen ist und gesagt hat, das sind Verbrecher, da machen wir nicht mehr mit. Und ich frage mich immer mehr, wenn ich das jetzt sehe mit Habeck, mit diesen ganzen Energieveränderungen, diesen Gesetzen, die alle nicht zu funktionieren scheinen, keiner kann wirklich davon profitieren, dann wird man das Gefühl überhaupt nicht mehr los, dass Deutschland, also bei diesen Pandemiesachen, da wird deutlich, die wollen einen Führungsanspruch haben, die Führerschaft über dieses Thema weltweit übernehmen. Und ich meine, was da passiert, wenn Deutschland die Führung übernimmt, haben wir schon gesehen. Das sind keine Zukunftsaussichten, die für irgendeinen Menschen gut sein können. Denn am Ende könnten die ja selber mit dem Rücken an der Wand stehen und verantwortlich gemacht werden für all das.
Ja, und da sind ja die Symbole eben halt deutlich. Und deshalb sehe ich mir dieses Bild von Frau Faeser eben halt mit dieser Führerarmbinde auch immer gerne wieder an. Einfach nur, um zu wissen, okay, worum geht es eigentlich? Weil es geht ja vor allem darum, vor einer Wiederholung in irgendeiner Form, nur der Gefahr einer Wiederholung, zu warnen. Aber interessanterweise warnen immer diejenigen, die genau die Ziele verfolgen. So kommt einem das zumindest vor. Wie soll man das doch noch anders dann noch darstellen? Ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und wir sehen natürlich dieses kollektive Abrichten einer Tumpenmasse, die draußen losgeht gegen rechts und gar nicht merken, dass sie im Prinzip damit für einen kollektivistischen, faschistoiden Systemwandel letztendlich sich stark machen. Nicht, weil sie es wollen, aber der Antifaschist ist mittlerweile derjenige, der tatsächlich den Faschismus in der klarsten Form lebt. Das ist wichtig, darauf eben halt immer wieder hinzuweisen. Nicht, weil das eine Verharmlosung ist, sondern eine ernstzunehmende Gefahr, gegen die man vorgehen muss. Und wenn Deutschland tatsächlich einer der führenden Rollen spielt, nämlich die WHO in eine Einweltregierung zu finden, dann wird man auch Deutschland relativ schnell als einen der Hauptschuldigen isolieren, wenn die Dinger nachher uns um die Ohren fliegen. Und dann heißt es, wir haben das aber alle gar nicht gewusst. Das sind die Leute, die in der Straße kollektiv jetzt auf die Tralala gehen und nicht mehr wissen, warum.
Ja, und wer scheint dazu zu gehören? Eventuell ja auch die Vertreterin in Brüssel für die gesamte EU. Und spannend ist, was wir in den Vorgesprächen erfahren haben, dass zum Beispiel, wenn es um die Abstimmung des WHO-Pandemievertrags geht, dass Brüssel für die gesamte EU abstimmt, dass kein einzelnes Land da mehr was tun kann. Und ist das eventuell, fragt man sich natürlich, der Grund, warum unbedingt Ursula von der Leyen auch wieder Kommissionspräsidentin werden muss, weil sie diejenige ist, die ist ja nun auch aus Deutschland und kann da ganz gut mit dem ganzen Verein, auch wenn es die Ampel ist, um das durchzusetzen?
Ja, und das Interessante ist, Frau von der Leyen, die ja jetzt wieder weiter Kommissarin werden möchte, die ist ja nicht gewählt und wird auch nicht gewählt, sondern sie wird ja von den entsprechenden Lobbystrukturen eingesetzt. Übrigens, die letzte Wahl, die sie gewonnen hat, das war im Jahre 2003 in Niedersachsen, als sie Abgeordnete im Hannover Parlament wurde unter Christian Wulff. Das war die letzte Wahl, die sie gewonnen hat. Seitdem hat sie keine einzige Wahl mehr gewonnen. Nochmal, seit 2003. Man fragt sich, wie kann eine Frau, die mit dem Begriff der Demokratie arbeitet, eine solche Position haben, wenn sie das letzte Mal 2003 eine Wahl gewonnen hat? Und das sind für mich zum Beispiel Fragen, die außerordentlich wichtig sind. Und hier erkennen wir den Lobbycharakter, den letztendlich die EU hat. Da geht es um einen Lobbyistenkäse, der umgesetzt werden muss. Und Frau von der Leyen war diejenige, die offenbar nachweislich mit SMS Milliardenpakete an mRNA-Impfmaterial im Prinzip geordert hatte. Also das ist schon alles wirklich historisch.
Mhm. Genau, also es sind ja alles hier Spekulationen, aber es sind doch ein paar Dinge, die hier auffällig sind. Du hast gerade Exxon genannt, Exxon Mobil, US-amerikanischer Mineralölkonzern. Die haben jetzt die EU gewarnt, dass sie rausgehen aus der EU, Milliarden von Dollar an Klimainvestitionen aber mitnehmen werden, wenn Brüssel es nicht einfacher macht, jetzt diese Milliarden für transformationsbezogene Projekte auszugeben. Das meldet die Financial Times. Und das Unternehmen wird mit den Worten zitiert, dass es in der EU zu viel Bürokratie gebe, alles zu lange dauert, ein Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen. Und 20 Milliarden Dollar sind es, die dieses Unternehmen an Dekarbonisierungsinvestitionen für die Jahre 2022 bis 2027 damit dann anderswo ausgeben kann und ausgeben wird. Das hat die Präsidentin Karen McKee bestätigt. Die haben kein Vertrauen mehr wörtlich in Europa und in eine langfristige, vorhersehbare Politik. Die nächste Meldung, auch wieder von dieser Qualität, kommt von Apollo News. Das heißt, die Energiewende scheitert, heißt es in der Überschrift. Geplante Batteriefabriken stehen vor dem Ende. Und hier wird also genannt Teslas Gigafactory, die katapultierte ja Brandenburgs Wirtschaftswachstum an die Spitze aller 16 Bundesländer. Und da sollten weitere Unternehmen nachziehen. Aber viele Batteriefabriken für E-Autos stehen jetzt vor dem Scheitern, weil die staatliche Unterstützung fehlt, die Ressourcen zu teuer sind und wir haben ja gerade auch gehört, weil der Bedarf an E-Autos ins Wesenlose versinkt. Und hunderte Millionen Euro hatte der Bund zum Beispiel dem Land Brandenburg versprochen für den Bau von Batteriefabriken, um eben die sogenannte Energiewende voranzubringen. Aber bislang ist von den Projekten an drei Standorten wenig bis gar nichts zu sehen. Und das, obwohl die Errichtung der Fabriken schon vor Monaten hätte starten sollen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat sich deshalb in einem Brief bei Bundeswirtschaftsminister Habeck beschwert. Bislang erfolglos, kommt keine Antwort. Und hier in diesem Artikel werden einige Orte aufgezählt, wo man Großes geplant hatte und das Haushaltschaos der Ampel sämtliche Pläne zunichte gemacht hat.
Nein, was wir hier haben, sind die typischen Symptome, die wir da aus der DDR kennen, der volkseigenen Betriebe. Das heißt, wenn man gegen marktwirtschaftliche Prinzipien verstößt und das sträflich. Das bedeutet, man hat hier in Aussicht gestellt, dass dort eine Industrieansammlung kommt, sofern der Staat entsprechende Steuergelder gibt. Das heißt, das Produkt, das bedeutet, die Ausrichtung des Unternehmens ist definitiv uninteressant, als dass es jemand machen würde, sondern nur dann, wenn er Geld dafür bekommt, wenn er was tut. Das bedeutet, ich bin bereit zum Beispiel zu sagen bei meinem Nachbarn, ich helfe dir gern, aber eben halt nur, wenn du mir ganz, ganz viel Geld dafür gibst. Und zwar mehr, als ich eigentlich an Arbeitseinsatz habe. Und das ist der Punkt, dass ich also quasi die marktwirtschaftlichen Prinzipien außer Acht lasse. Jedes Unternehmen, was sich irgendwo niederlässt, braucht Rahmenbedingungen, wo es weiß, ich setze die Investitionen ein, gehe damit unternehmerische Risiken ein, aber ich habe die und die Märkte vor mir und damit kann ich die und die Profite machen. Das Einzige, was dabei niemals eine Rolle spielen darf, sind staatliche Subventionen. Wir haben mittlerweile eine komplett staatlich subventionierte Wirtschaft und das ist ähnlich wie in der DDR und die DDR ist letztendlich komplett ökonomisch nachher gegen die Wand gefahren.
Ja, und wir sehen auch, was die Bauernproteste angeht, die weiten sich aus. Inzwischen in Spanien geht es richtig hoch her. In Griechenland sind jetzt tausende Landwirte vor das Parlamentsgebäude in Athen gekommen. Man fordert niedrigere Steuern, billigeren Strom, billigeren Kraftstoff und natürlich auch strengere Einfuhrkontrollen. In Spanien ist es so, dass jetzt 300 spanische Gemüsebauern nach Marokko übergesiedelt sind, weil da die Bedingungen viel besser sind. Andreas, auch die Zerstörung der Landwirtschaft gehört offenbar zu diesem Green Deal, um unter anderem Produkte einzuführen, die aus dem 3D-Drucker kommen, künstlich erzeugtes Fleisch, künstlich erzeugten Salat, künstlich erzeugtes Gemüse. Auch das schwebt diesen Umbauern dieser Welt vor, die sich eigentlich als, ja, ich denke mal, die großen, mächtigsten halten oder dafür halten und diese Welt umstellen wollen. Wir sehen, und das sehen wir mit Wohlwollen, wie diese Dinge zusammenbröseln und ja, man könnte meinen, dass eben auch diese Umstellung der Lebensmittelversorgung der Menschen zugunsten der großen Globalisten scheitern könnte.
Ja, und das ist wirklich eine gute Nachricht, wenn wir wissen, dass diese Leute, die Gates dieser Welt, tatsächlich wollen, dass in Kunststofffabriken auf Zellulosebasis dann irgendwelche Brötchen hergestellt werden. Wir also Plastik essen sollen, dass wir Ungeziefer essen sollen beispielsweise oder eben halt Fleischersatz aus irgendwelchen, wie gesagt, 3D-Druckern. Das hat mit Gesundheit alles nichts zu tun und bedeutet natürlich auch viel Sondermüll, der damit produziert. Das hat auch nichts mit Umweltschutz insgesamt zu tun. Und das Ganze fliegt uns jetzt im Prinzip um die Ohren und das ist auch gut so.
Ich danke dir, lieber Andreas, für heute wieder für diesen Podcast. Ihr Lieben, wenn man sich überlegt, was wir haben das neulich mal versucht, so ein bisschen zurückzublicken, was wir alles schon besprochen haben in den vergangenen 4 Jahren, wie wir durch dick und dünn miteinander gegangen sind, was da an großen Gespenstern abgezeichnet wurde und was in Wirklichkeit daraus geworden ist. Daran sehen wir, dass es keinen Sinn macht, dass wir uns in Sorge, Angst bringen lassen. Wachsam sollen wir sein, genau beobachten, was passiert auch. Aber innerlich sollten wir in die Balance gehen, heiter sein und unsere Lebenszeit genießen und das Beste draus machen.
Und wir hoffen, dass wir euch noch lange weiter begleiten können dabei. Alles Liebe.
Bis später.